Sokrates von Agnes Callard. Es liest Marion Bertling. Wo bleibt die sokratische Ethik? Der englische Ökonom John Maynard Keynes, 1883 bis 1946, behauptete bekanntlich, dass Anti-Intellektuelle intellektueller sind, als sie glauben. Praktiker, die sich ganz frei von allen intellektuellen Einflüssen wähnen, sind zumeist Sklaven irgendeines längst verstorbenen Ökonomen. Verrückte an der Macht, die von irgendwoher Stimmen hören, destillieren ihren Wahnsinn aus dem, was ein akademischer Schreiberling vor einigen Jahren zu Papier brachte. Anmerkung 18. Wenn wir Keynes zugestehen, dass sich viele Praktiker unwissentlich auf die Theorien von Ökonomen stützen, fragen wir uns vielleicht, woher haben die Ökonomen ihre Ideen? Die Antwort lautet, sowohl was verstorbene als auch lebende Ökonomen betrifft, aus der Ethik. Ökonomen stützen sich auf jene Ethiktradition, die ihren Ursprung in den Werken der englischen Philosophen Jeremy Bentham, 1778 bis 1832, John Stuart Mill, 1806 bis 1873, und Henry Sidgwick, 1838 bis 1900, hat und besagt, dass man die Handlung ausführen soll, die aller Voraussicht nach den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl von Nutznießern hat. Als Nutzen gilt üblicherweise das Auftreten von Lust bzw. Freude oder Vergnügen sowie die Abwesenheit von Schmerz. Und die Nutznießer sind in der Regel Menschen. Man kann die Begriffe auch weiterfassen, sodass nicht nur Lust oder Freude, sondern jede Art von wünschenswerter Situation gemeint ist und nicht nur Menschen, sondern alle empfindungsfähigen Wesen. Diese Theorie wird als Utilitarismus bezeichnet. Ich weiß nicht, welche Verrückten an der Macht Keynes im Sinne hatte, aber Menschen in politischen, rechtlichen oder religiösen Machtpositionen neigen dazu, sich auf Schreiberlinge zu stützen, die sich, sei es bewusst oder unbewusst, ihrerseits auf das Geschreibsel von Immanuel Kant, 1724 bis 1804, stützen. Kant war ein deutscher Philosoph, der eine Ethik entwickelte, in deren Mittelpunkt die Frage steht, inwiefern die Würde, der unendliche Wert jedes vernunftbegabten Wesens, darüber bestimmt, wie wir miteinander umgehen dürfen. Dieses System beinhaltet den kategorischen Imperativ bzw. das absolute Verbot, einen Menschen als bloßes Mittel zum Nutzen anderer zu verwenden. Wenn Praktiker, Entscheidungsträgerinnen, Ökonomen und Schreiberlinge ihre Ideen alle von Philosophen beziehen, stellt sich natürlich die Frage, woher haben die Philosophen ihre Ideen? Die Antwort lautet, von anderen Philosophen. Bentham, Mill und Sidgwick stützten sich auf eine Tradition, die bis zum antiken Epikureismus zurückreicht, während Kant in ähnlicher Weise dem antiken Stoizismus verpflichtet ist. Doch nun müssen wir den letzten Schritt tun und fragen, woher nahmen die Epikureer und die Stoiker ihre Ideen? Wie die Verrückten bei Keynes vernahmen auch sie Stimmen. Die Epikureer hörten die Stimme des Körpers, der uns in der Sprache von Lust und Schmerz etwas zuruft und verlangt, dass wir ihn pflegen, ihn beschützen und ihm dienen. Die Stoiker hörten die Stimme der Gruppe, die den Einzelnen darauf aufmerksam macht, dass er Teil einer größeren Gemeinschaft ist und von ihm verlangt, sein Verhalten entsprechend anzupassen. Die Stoiker und die Epikureer haben diese Stimmen nicht einfach weitergegeben, sondern sie umgestaltet, sie vernünftiger und folgerichtiger gemacht, sodass sie zur Grundlage einer systematischen Herangehensweise an die Frage der Lebensführung werden konnten. Nachfolgende Philosophen trugen weiter zur Verallgemeinerung und Festigung der einzelnen Systeme bei. Die späteren Wiederbelebungen dieser beiden Traditionen waren sehr erfolgreich. Utilitarismus und Kantianismus prägen unser Leben bis heute. Doch keine von ihnen war so erfolgreich, dass sie nicht mit der anderen in Konflikt geraten wäre. Das Handeln, das das größte Wohl für die meisten Menschen am besten befördert, ist nicht in allen Fällen das gleiche wie das Handeln, das die Würde eines anderen Menschen achtet. Dieser Konflikt wird durch eine Reihe philosophischer Gedankenexperimente verdeutlicht, die als Trolley-Probleme bekannt sind. Die missliche Lage des Anti-Intellektuellen ist schlimmer, als es Keynes bewusst war. Er ist nicht nur der heimliche Sklave eines, sondern zweier Herren, und diese Herren führen gegeneinander Krieg. Doch das dunkelste Geheimnis überhaupt betrifft den Umstand, dass diese verfeindeten Herren ihm in verschleierter Form lediglich die schonungslosen Befehle seines eigenen Körpers, rette mich oder seiner Gruppe, kooperiere mit uns, zuspielen. Im 20. Jahrhundert entstand eine als Neo-Aristotelismus oder Tugendethik bezeichnete Bewegung, die das Ziel verfolgt, bezüglich Aristoteles das zu leisten, was Kant im 18. Jahrhundert für den Stoizismus sowie Bentham, Mill und Sidgwick im 19. Jahrhundert für den Epikureismus geleistet hatten. Die Aristotelikerin beharrt darauf, dass sich zwei Befehle oder Gebote miteinander in Übereinstimmung bringen lassen, und zwar durch Gewöhnung. Das ist der aristotelische Begriff für die Einübung in die Moral während der Kindheit und Jugend. Wer gut eingewöhnt ist, strebt von sich aus nach Glück und Freude, indem er andere respektvoll behandelt. Oder mit anderen Worten, ein solcher Mensch strebt nach Tugend. Der Neo-Aristotelismus war weniger einflussreich als der Kantianismus und der Utilitarismus. Vielleicht, weil er jünger ist und deshalb weniger Zeit hatte, sich in der Breite zu etablieren. Vielleicht, weil seine philosophische Grundlage komplexer ist als die der beiden anderen Theorien. Oder vielleicht auch, weil Aristoteles explizite Beschränkung der Adressaten ethischer Theorien auf jene, die gut eingewöhnt sind, einem modernen Publikum nicht so einleuchtet wie seinen Zeitgenossen.